Erster Advent ist heute. Wir sehen schon, die erste Kerze brennt. Wir kommen zusammen, um uns in dieser Zeit auf Jesu Kommen vorzubereiten. Advent. Der Text heute aus Maleachi ist sicherlich kein typischer Adventstext. Ich habe noch nie jemanden über Maleachi 3 predigen hören zum ersten Advent. Und doch war ich wirklich überrascht und Gott sehr dankbar, als ich diesen Text genauer angeschaut habe und gemerkt habe, der passt. Wir haben bei der Vorbereitung der Predigtreihe überhaupt nicht dran gedacht, dass irgendwie am ersten Advent ein Adventstext drankommen sollte. Aber Gott hat dran gedacht und es hat mich wirklich begeistert und bewegt, das zu sehen. Und so, ja, lasst euch überraschen, wie Maleachi 3 heute auch zum ersten Advent passt. Wir haben in dem Lied gesungen von der Zwischenzeit, das zweite Lied im Lobpreisteil, die Zwischenzeit, in der wir leben. Die Zwischenzeit zwischen Jesu erstem und Jesu zweitem Kommen. Zwischenzeit. Maleachi hat nicht in der Zwischenzeit gelebt und gewirkt. Maleachi hat 400 Jahre vor Jesu erstem Kommen gewirkt. Und trotzdem hatte er so einiges zu sagen über Jesu Kommen. Und das heißt ja Advent. Advent heißt, Jesus kommt. Jesus ist gekommen und Jesus wird kommen. Beides. Und darüber hat Maleachi so einiges zu sagen. Wir sind gerade in unserer Predigtreihe und stecken da so ziemlich am Ende. Heute ist die vorletzte Predigt. Nächstes Mal gibt es dann eine kurze Unterbrechung durch die Adventsfeier. In 2 Wochen ist dann die letzte Predigt der Maleachi-Reihe. Am Anfang dieser Predigtreihe stand ja Gottes große Liebeserklärung für Israel. Er hat gesagt, ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Und dann hat Israel, sein Volk, hat schon diese erste Aussage von Gott in Zweifel gezogen und gefragt, ja, woran sehen wir das denn? Dann hat Gott immer wieder Dinge ihnen aufgezeigt und gesagt, das und das läuft falsch, mach das nicht so. Und immer wieder kam so ein unschuldiges, hä, was, wir, warum denn, wie denn? Dieses Fragen vom Volk auf Gottes Aussagen. Und so ist in diesen verschiedenen Blöcken, Redeblöcken, immer so ein Dialog entstanden zwischen Gott und dem Volk. Gott hat gesagt, das Volk hat hinterfragt, Gott hat geantwortet. Und davon ist auch der heutige Text geprägt, von dieser Dialogform. Und ich möchte den heutigen Text lesen, Maleachi 3, die Verse 13 bis 21. Und ihr dürft auch gerne mitlesen. Andy, hast du die Folien einmal für mich? Dankeschön. Maleachi 3, 13 bis 21. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaut? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, dass eine gute Predigt 3 Teile haben soll. Dann ist die Predigt heute nicht gut, denn sie hat 5 Teile, was aber einfach der Text hergibt. Und so wollen wir mit dem ersten Teil anfangen, den ich beschrieben habe mit Die Welt steht Kopf. Und um das zu symbolisieren, habe ich dieses wunderschöne Schaf mitgebracht. Das gehört eigentlich unserer Tochter, aber sie hat mir zugestanden, es mitzubringen. Und dieses Schaf steht Kopf. Dieses Schaf steht Kopf, weil die Welt Kopf steht am Anfang von diesem Abschnitt. Und ich werde euch gleich mal erklären, warum die Welt, warum das Schaf Kopf steht. Gott fängt an, die Israeliten anzuklagen. anzuklagen hat, gegen ihn zu reden. Damit möchte er sagen, sie reden nicht das, was sie tun sollen, sondern sie reden gegen Gott. Sie verunglimpfen Gott, anstatt ihm Ehre zu geben. Und das Volk ist direkt danach wieder die Unschuld in Person. Sie fragen dann, was reden wir gegen dich? Gott sagt etwas und das Volk fragt, was wir? Wir sollen was gegen dich reden? Nein. Was antwortet Gott? Nun, Gott hält ihnen ihre eigenen Worte vor und sagt, was sie denn gesagt haben. Sie sagen, es ist umsonst, dass man Gott dient. Also nutzlos, es bringt nichts, hat kein Ergebnis. Und diese gleiche Aussage wird dann nochmal wiederholt durch die rhetorische Frage, was nützt es? Heute wird man vielleicht eher sagen, was bringt mir das? Weshalb das auch der Titel der Predigt ist. Was bringt mir das? Und wenn man so eine rhetorische Frage stellt, dann ist die logische Antwort, die man erwartet, was bringt es mir? Gar nichts. Gar nichts bringt es mir, dir zu dienen, Gott. Das gottgefällige Leben wird hier mit drei Handlungen beschrieben. Zum einen damit eben Gott zu dienen, aber auch damit seine Gebote zu halten und Buße zu tun. Das heißt, falsches Handeln zu erkennen und es dann auch zu lassen. Interessant ist hier, dass sich die Sprecher, wenn sie das so von sich behaupten, doch recht überheblich sind. Und das ist eindeutig, wenn wir den Kontext beachten und die ganzen Mahnungen, die an das Volk ergangen sind. Da hat Gott ihnen aufgezeigt, was sie alles falsch machen und wo sie seine Gebote nicht halten. Und trotzdem sagen sie, ja, wir dienen dir doch. Wir halten deine Gebote, wir tun Buße und trotzdem bekommen wir nichts von dir. Dieses falsche, überhebliche Denken des Volkes ist gefährlich. Denn es hat Konsequenzen, wie wir gleich sehen werden. Es ist gefährlich, weil es bei Gott nicht auf fromme Worte ankommt. Nicht zu sagen, ja, ich bin doch der Fromme, ich diene dir doch, ich tue dies und das. Es kommt aufs Herz an und auf das Tun. Und so ist auch für uns wichtig, sich zu hinterfragen. Sage ich einfach nur, dass ich Gott diene? Oder jetzt hier im Gemeindekontext, sage ich einfach nur, ich bin Christ und bin es gar nicht? Wichtig ist, dass es von Herzen kommt und dass wir, wenn wir das sagen, dann auch danach handeln. Das Volk, das diese Worte spricht, handelt eben nicht danach und sagt einfach nur, ja, wir dienen dir, wir halten deine Gebote, wir sind gottesfürchtig und tun Buße. Aber sie meinen, dass das, was sie zu tun behaupten, nichts bringe. Und stattdessen, und jetzt steht die Welt noch viel mehr Kopf, jetzt sagen sie auch noch, dass die, die Gott nicht dienen, also die Gottlosen und Verächter, wie es da steht, dass es denen noch besser geht. Versteht ihr, warum die Welt Kopf steht? Denkt nochmal dran, was Markus vorgelesen hat aus der Schriftlesung, aus 5. Mose 30. Da hat Gott angekündigt, wie er sich eine Welt, die nicht Kopf steht, vorstellt. Da hat er vorgelesen, dass diejenigen, die seine Gebote hören und halten, dass die seinen Segen bekommen. Und er hat gesagt, dass diejenigen, die seine Gebote nicht halten, die gottlos leben und Götzen dienen, dass die Strafe bekommen werden, seinen Fluch. Und die Israeliten drehen diese wunderbare Botschaft Gottes auf den Kopf und sagen, die, die dir dienen, denen geht's schlecht und diejenigen, die dich verachten, denen geht's gut. Und deshalb sagen sie auch noch, wir preisen die Verächter. Also die Verächter, die Gottlosen, das sind die, die es richtig machen. Das ist ein richtig harter Vorwurf gegen Gott. Sie sagen letztendlich, Gott, du möchtest, dass Menschen dir dienen und dann haben die nichts davon. Und denen, die es nicht machen, denen geht's besser. Wir müssen an dieser Stelle aber aufpassen, denn die Beobachtung an sich ist ja nicht falsch. Die Beobachtung an sich, die hat auch der fromme Asaf in Psalm 73 gemacht und viele andere Menschen. Asaf sagt im Psalm 73, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, was sah er, dass es den Gottlosen so gut ging. Er sieht auch, dass es den Gottlosen gut ging und das hat ihn wirklich bewegt und beschäftigt. Lies zu Hause gerne mal den Psalm 73, weil auch da kommt Asaf am Ende zum gleichen Ergebnis wie unser Text von heute. Und auch wir werden sicherlich immer wieder die Beobachtung machen, dass es denen, die Gott nicht lieben und diejenigen, die Gott nicht dienen, dass es denen auf den ersten Blick besser geht als denen, die es anders machen. Und andersrum, wir, die wir doch im weitesten Gott dienen, ihn lieben, ihm dienen möchten, wir werden nicht per se gesünder sein oder erfolgreicher, nicht reicher oder schöner oder angesehener oder sonst irgendwas. Nein, oftmals ist es wirklich so, wie die Leute da beobachtet haben. Die Beobachtung ist also nicht falsch, aber die Schlussfolgerung ist durchaus falsch. Und so hoffe ich, dass wir aus dieser Beobachtung, die wir machen mögen, nicht die gleiche Schlussfolgerung ziehen wie die Israeliten. Nicht die Schlussfolgerung, es bringt doch nichts, Gott zu dienen. Oder gar die Gottlosen machen es ja richtig. Hast du manchmal den Eindruck, dass es nichts bringt, Gott zu dienen? Blickst du vielleicht auch mit Neid auf die Menschen um dich herum, die Gott nicht dienen und denen es besser geht? Hast du auch die Erwartung überhaupt erstmal, dass es dir als jemand, der Gott lieb hat, besser gehen müsste? Wenn du einer dieser Fragen mit Ja beantworten würdest, dann bist du damit nicht alleine. Die Denkweise, dass Gott uns im Hier und Jetzt auf die Weise segnen soll, wie wir es wünschen, ist auf jeden Fall verbreitet. Vielleicht würden wir das nicht so klar formulieren, aber tief im Inneren ist dieser Wunsch, diese Erwartung vielleicht doch. Wenn du manchmal so denkst oder in diese Richtung tendierst, dann pass gut auf, was Gott hier zu sagen hat und wie er auf diese Denkweise eingeht. Denn Gott zeigt auf, dass es tatsächlich einen gravierenden Unterschied gibt zwischen dem, der ihn liebt, der ihm dient, und dem, der es nicht tut. Und so bietet dieser Text Trost und Ermutigung für die einen und eine Warnung und einen Aufruf, es anders zu machen für die anderen. Egal auf welcher Seite du heute stehst, Gott hat dir etwas zu sagen. Ich komme zum nächsten Abschnitt, zu Gottes Erbarmen für die Gottesfürchtigen. Andy, du bist gerade nicht mehr in der PowerPoint, glaube ich. Dankeschön. Der nächste Abschnitt, Gottes Erbarmen für die Gottesfürchtigen, der beginnt mit einem Aber. Und dieses Aber macht deutlich, es kommt was Neues, es kommt ein neuer Gedanke, es kommt ein neuer Blick, und zwar auf die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die Gott fürchten, die ihn lieben, die für ihn sind. Was machen die? Die reden miteinander und trösten sich. Sie trösten sich, weil sie etwas wissen. Sie wissen, dass Gott es merkt und hört. Mit diesem S ist vermutlich vor allem erstmal der Text davor gemeint, also das harte und falsche Reden des ganzen Volkes oder des restlichen Volkes. Darüber hinaus ist aber auch klar, dass Gott nicht nur es diese Situation merkt und hört, sondern alles merkt und hört. Gott ist der König der ganzen Welt, er ist allmächtig, er ist allwissend und so sieht und hört er alles. Aber nicht nur das, er merkt und sieht es nicht nur, nein, es wird auch festgehalten, steht hier. Es wird festgehalten in einem Gedenkbuch. Dieses Gedenkbuch kann sicherlich gleichgesetzt werden mit dem Buch des Lebens, was an anderer Stelle in der Bibel erwähnt wird. Das Buch des Lebens, wo Gott Dinge festhält für die, die an ihn glauben, wo das Leben, ihr ewiges Leben festgehalten wird und das, was sie von Gott geschenkt bekommen. Dieser Gedanke des Gedenkbuches kommt sicherlich aus der damaligen Zeit, wo vor allem Könige ein Gedenkbuch geschrieben haben, ein Buch, in dem wichtige historische Ereignisse festgehalten worden sind. Dieses Buch kommt zum Beispiel im Buch Esther vor. Erinnert euch vielleicht dran, da gab es den König Ahasverus, es gab den Mordechai, den Stiefvater von der Esther. Der Mordechai hat einen Komplott aufgedeckt und diese Aufdeckung des Komplotts ist in einem königlichen Gedenkbuch festgehalten worden. Und als der König Ahasverus irgendwann mal nicht schlafen konnte, hat er dieses Gedenkbuch holen lassen, hat sich daraus vorlesen lassen, festgestellt, der Mordechai, der hat ja dieses Komplott aufgedeckt, ihm soll noch Ehre zuteil werden lassen. Ein königliches Gedenkbuch mit wichtigen historischen Ereignissen. Wenn in dieser Zeit aber irgendwo im hintersten Winkel der Provinz ein armer Landwirt sich das Bein gebrochen hat, dann nicht arbeiten konnte und keine Ernte hatte, gehungert hat, dann stand diese Sache sicherlich nicht im königlichen Gedenkbuch. Wenn Gott aber ein Gedenkbuch schreibt, dann merkt und hört und sieht er alles, auch den Landwirt im hintersten Winkel der Provinz. Und wenn dieser Landwirt noch ein Mensch ist, der gottesfürchtig ist, der gerecht ist und fromm lebt, dann wird selbst diese Kleinigkeit im Gedenkbuch aufgeschrieben. Gott sieht und hört es, er kümmert sich darum. Wie groß und herrlich ist doch unser Gott, dass er selbst bis ins Kleinste alles merkt und hört, der sich um die Menschen kümmert. Warum habe ich geschrieben, Gottes Erbarmen für die Gottesfürchtigen? Das kommt jetzt. Das kommt im nächsten Satzteil, wo es heißt, dass Gott sich erbarmt. Gott wird sich erbarmen, und zwar an einem besonderen Tag, an dem Tag, den ich machen will, steht da. Der Tag, den ich machen will, ist ja eine besondere Formulierung, die in diesem Abschnitt immer wieder vorkommt. Ich habe das mal im weiteren Text markiert. Da steht in Vers 19 zweimal der Tag, der kommt, der kommende Tag, und in Vers 21 nochmal der Tag, den ich machen will. Und in Vers 18 ist auch noch eine Zeitangabe. Das ist nicht der Tag, den ich machen will, sondern da steht am Ende. Und so ist dieser Tag, der Tag, den Gott machen möchte, das Ende, das, was in anderen Bibelstellen mit dem Tag des Herrn beschrieben wird. Der Tag des Herrn ist der Gerichtstag Gottes. Der Tag, an dem Gott Gericht hält, am Ende der Zeit. Aber an diesem Tag, und ich komme wieder zurück zu dem Teil, wo wir gerade sind, an diesem Tag gilt den Gottesfürchtigen nicht das Gericht, sondern sein Erbarmen. Gott erbarmt sich, Gott tut den Gottesfürchtigen unverdient Gutes. Und zwar so, wie sich ein Mann seines Sohnes erbarmt. Was für ein schöner Vergleich. Gott erbarmt sich, wie ein Vater sich seines Sohnes erbarmt. Hast du den Eindruck, dass es nichts bringt, Gott zu dienen? Und stellst die Frage, was bringt's? Dann hoffe ich, dass dich dieser Abschnitt ermutigt und du siehst, Gott ist ein Gott voller Erbarmen. Ein Gott, der väterliches Erbarmen schenkt. Hier in diesem Text ist gerade ein starker Fokus auf das Ende. Gott wird sich am Ende, an diesem Tage erbarmen. Aber Gottes Erbarmen können wir auch schon heute, im Hier und Jetzt in unserem Alltag erleben, wo er uns immer wieder so viel Gutes schenkt. Wir haben gerade gehört vom Weihnachtsmarkt und wie Gott sein Erbarmen geschenkt hat, beim Wetter, bei den Vorbereitungen, bei den Begegnungen, die wir hatten. Das ist Gottes ganz konkretes und praktisches Erbarmen in unserem Leben. Und dieser Abschnitt hat noch einen letzten Gedanken, und zwar im ersten Satzteil nochmal, die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Das ist zunächst mal ein Bericht und keine Aufforderung. Und trotzdem können wir vielleicht den Gedanken mitnehmen, das sind Menschen, die bewegt was, sie sind traurig, die erleben Dinge, die ja, sie beschäftigen, und sie trösten sich untereinander. Und so können wir das auch als Gedanken mitnehmen, dass wir uns untereinander überhaupt das mal so kennen, dass wir wissen, was uns bewegt. Und dann, wenn wir sehen, ach, den bewegt irgendwas, der hat eine Not, dass wir einander trösten. Und zwar trösten mit dem Blick, der hier genannt wird. Du, unser Gott, der merkt und hört es. Er ist ein Gott voller Erbarmen, ein Gott, der dich im Blick hat. Lass uns einander auf diese Weise immer wieder auch trösten und ermutigen. Ich komme zum Vers 18, der ja so ein Scharnier darstellt zwischen dem Blick auf die Gottesfürchtigen, den wir gerade hatten, und dem Blick auf die Gottlosen, der danach kommt. Und in diesem Scharniervers 18 wird der Vers 14 nochmal aufgegriffen. In dem Vers 14 war ja die falsche Annahme des Volkes, es nützt nichts, wenn man Gott dient. Und dieses Wort dient kommt jetzt hier auch wieder vor. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gottlosen, zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen und dann zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Dieses Dienen wird aufgegriffen, aber jetzt mit Gottes Wahrheit gefüllt. Es ist nicht so, dass da kein Unterschied ist. Nein, Gott macht klar, es wird ein Unterschied sein. Es wird einen Unterschied geben und ihr werdet diesen auch sehen. Und so stellt Gott an dieser Stelle die Welt, die auf dem Kopf stand, die Leute auf den Kopf gestellt haben, mit dieser falschen Aussage, den Guten geht's schlecht und den Schlechten geht's gut, das stellt Gott wieder her und sagt, es wird einen Unterschied geben und ich werde das gut und richtig machen. Die Welt, die Menschen auf den Kopf gestellt haben, die stellt Gott mit seiner guten Ordnung und seiner Wahrheit wieder her. Denn in diesem Scharniervers sagt er, es wird einen Unterschied geben. Und er hat ja schon gesagt, wie es den Gottesfürchtigen geht, in dem Abschnitt, den wir gerade hatten. Und im nächsten kommt jetzt eben der Blick auf die anderen, auf die Gottlosen und Verächter. Gottes Strafe für die Gottlosen. Hier steht die Verächter und Gottlosen und das ist eben dieselbe Gruppe, die in Vers 15 auch genannt worden war. Und in diesem Vers 15 waren die ja gepriesen worden. Gepriesen, weil es die ja richtig machen. Die machen so, dass es ihnen am Ende gut geht. Hier in diesem Vers 19 wird jetzt in sehr bildhafter Sprache beschrieben, wie es diesen Menschen am Tag des Herrn gehen wird.
Wie öfter in diesem Zusammenhang in der Bibel wird da vom Feuer gesprochen. Und die Verächter und Gottlosen auf der anderen Seite, die werden mit Stroh verglichen. Und Stroh und Feuer, es ist sehr klar, was dann passiert. Das Stroh kann dem Feuer natürlich in keinster Weise standhalten. Es verbrennt. Es wird deutlich, den Verächtern und Gottlosen wird es am Ende eben nicht gut gehen, wie die Annahme des Volkes in Vers 15 war. Nein, diese Menschen zu preisen, war sehr voreilig. Und zu denken, dass es denen gut geht, dass sie es richtig machen, das war schlichtweg falsch. Und es war deswegen falsch, weil das Ende nicht im Blick war. Der letzte Satzteil hier, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen, klingt nach einer ja fast absoluten Vernichtung und könnte in eine falsche gedankliche Richtung auch führen. Denn Gottes Gericht ist eben keine absolute Vernichtung, nach der es gar nichts mehr gibt. Das ist nicht das biblische Bild von Gottes Gericht. An dieser Stelle soll damit nur die Schwere von Gottes Gericht verdeutlicht werden. Das ist kein Spaß, das ist ernst. An vielen anderen Stellen wird deutlich, dass Gottes Gericht eine ewige Strafe, eine andauernde Strafe ist. Das macht Jesus deutlich in Matthäus 25, 41, wo er über die Endzeit spricht und das Gericht. Und auch in der Offenbarung wird von dem ewigen Gericht gesprochen. Ist sowas hart? Ist es hart, so etwas zu sagen? Ja. Ja, es ist hart, so etwas zu sagen. Und trotzdem ist das Gottes angemessene und gerechte Reaktion auf ein gottloses Leben. Denn Gott hat diese Welt ja wunderbar geschaffen. Er hat sie geschaffen, damit diese Welt und alles, was er geschaffen hat, ihn preist. Ihn als guten, wunderbaren Gott und Schöpfer. Und wer sich dafür entscheidet, das nicht zu tun, wer sagt, nein, diesen Gott, den habe ich nicht lieb, dem diene ich nicht, der ist mir egal, der lebt eben nicht so, wie es sein soll. Der lebt nicht nach Gottes Willen und Maßstab. Und so ist Gottes Gericht nicht unfair, sondern die logische Konsequenz auf einen solchen Lebensstil. Nach diesem kurzen und, wie ich doch finde, sehr eindrücklichen Bild wird die Blickrichtung nochmal geändert und wir kommen am Ende nochmal auf die Gottesfürchtigen. Und zwar auf die Freude über ihr Heil. Auch an dieser Stelle wird nochmal dieser Blickwinkelwechsel durch dieses Aber markiert, was da steht. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet. Der Blickwinkel ändert sich erneut und die Gottesfürchtigen sind nochmal im Blick. Sie werden, wie in Vers 16, auch erneut als die beschrieben, die Gott, beziehungsweise hier jetzt seinen Namen, fürchten. Auch hier ist nochmal ein Kontrast zwischen dem Vers 15, wo das Volk eben hart gegen Gott geredet hat. Und hier sind es jetzt die Gottesfürchtigen, die Hochachtung haben vor Gott, die seinen Namen fürchten. Wir hatten gerade eine bildhafte Beschreibung des Gerichts und auch hier gibt es eine bildhafte Beschreibung des Ergehens der Gottesfürchtigen. Das sind die beiden Bezeichnungen Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter den Flügeln. Wer oder was ist damit gemeint? Um das zu verstehen, ist es wichtig, auf den Kontext zu achten. Wir haben ja gerade gelesen und gehört, es geht um den Tag des Herrn, um den Tag, der kommt, um Gottes Gerichtstag. Es geht um das Ende der Zeit. Und in diesem Zeitabschnitt, dem Ende der Zeit, wird es eben das Gericht geben, aber es wird auch jemand kommen, der Gerechtigkeit bringt, der Heil bringt. Wer ist das? Das ist Jesus. Und das machen zum Beispiel diese beiden Verse aus dem Neuen Testament deutlich, wo zum einen Jesus mit Licht, Sonne, in Verbindung gebracht wird und zum anderen mit Gerechtigkeit und Heil. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Gerechtigkeit und Heil tauchen vor allem, oder zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 30 auf, wo es um Jesus geht, und jetzt habe ich nur diesen Satzteil rausgeschrieben, um Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Hier wird Jesus ganz klar in Verbindung gebracht mit dem Licht, was mit der Sonne einhergeht, und mit Gerechtigkeit und Erlösung. Und so ist es passend, wenn wir hier von der Sonne der Gerechtigkeit und dem Heil unter ihren Flügeln lesen, das mit Jesus in Verbindung zu bringen. Und ich wage mal einen Vorgriff auf die nächste Predigt, also in 2 Wochen. Auch da wird Jesus mit vorkommen. Und es ist auch im Gesangskontext von diesem letzten Abschnitt von Maleachi ist nachvollziehbar, hier unter der Sonne der Gerechtigkeit Jesus zu verstehen. Versteht ihr jetzt, warum dieser Text auch ein Adventstext ist? Hier geht es um Jesus. Hier geht es darum, dass die Sonne der Gerechtigkeit, dass Jesus als Sonne der Gerechtigkeit kommt. Bevor ich auf diesen Adventsgedanken zum Abschluss nochmal eingehe, aber noch die letzten beiden Verse, die letzten beiden Sätze aus diesem Text. Denn hier wird nochmal beschrieben, wozu dieses Kommen von Jesus als Sonne der Gerechtigkeit führt. Und jetzt ist nochmal eure Fantasie gefragt. Ihr seht hier ein Schaf, aber hier steht ja nichts von Schafen, sondern von Mastkälbern. Und dieses Mastkalb, das ist erstmal in seinem Stall eingepfercht. Es wird gefüttert, gemästet, damit es schön dick wird. Und dann wird offensichtlich der Stall nochmal aufgemacht, dass dieses Mastkalb aus dem Stall raus kann und dann voller Freude rumhüpft und sagt, ach, wie schön ist es, hier auf der Weide zu sein. Wie schön ist es, nicht nur im Stall eingepfercht zu sein, sondern hier rumhüpfen zu dürfen. Was für eine Freiheit, was für eine Freude. Dieses Mastkalb hüpft hier ausgelassen herum. Und so soll Jesu kommen, als Sonne der Gerechtigkeit, zu dieser Freude führen. Zu einer Freude, die sichtbar ist, die ja wirklich ausgelassen ist. Hier im Kontext geht es ja vor allem um Jesu zweites Kommen, um die letzte Zeit. Und danach wird wirklich ausgelassen und vollkommene Freude sein. Aber auch schon im Hier und Jetzt, in dieser Zwischenzeit, in der wir ja leben, darf es für diejenigen, die an Jesus glauben, die mit Jesus unterwegs sein, eine Zeit der Freude sein. Und wenn du Gott liebst, wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, ich lebe mit Jesus, möchte ich dich fragen, ist dein Leben von dieser ausgelassenen Mastkalb-Hüpf-Freude gefüllt? Es wäre schön, wenn das nicht als Aufgabe ankommt. Es ist nicht so, dass da steht, du musst dich jetzt aber bitte freuen. Freude aus Pflichterfüllung ist keine echte Freude. Es wäre schön, dass wenn wir über Jesus nachdenken, auch gerade in dieser Adventszeit, darüber, was er getan hat, dass das Herz von alleine von Freude gefüllt wird und wir es nicht anders können, als uns zu freuen. Ich möchte noch kurz was zum letzten Satzteil und letzten Vers sagen, denn der könnte wiederum missverstanden werden. Also die Gottesfürchtigen, ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Das könnte jetzt so klingen, als ob die Gottesfürchtigen diejenigen seien, die Gottes Gericht ausführen, die vielleicht noch so halb schadenfreudig auf den Gottlosen herumtrampeln und sagen, ja, das ist unser Sieg, wir haben es geschafft. Aber der Kontext macht deutlich, dass das definitiv nicht gemeint ist. Das passt weder zum Rest der Bibel noch zu dem, wie das Gericht Gottes in Vers 19 beschrieben war. Hilfreich beim Verständnis ist, dass dieses Wort Staub, was hier steht, auch mit Asche übersetzt werden könnte. Und so wird deutlich, dass Gott derjenige ja war, der das Gericht ausgeführt hat durch Feuer. Und wenn man in diesem Bild bleibt, dann ergibt es ganz Sinn. Gott übt das Gericht durch das Feuer und in diesem Bild bleiben sind dann eben die Gottlosen, diejenigen, die zu Asche beziehungsweise Staub werden. Und die Gottesfürchtigen, die müssen dann nicht Gericht üben. Das hat Gott ja schon ausgeübt. Und die laufen auch nicht freudestrahlend über die Gottlosen drüber, die gerichtet worden sind. Nein, die Gottlosen sind einfach zu Staub und Asche geworden. Und die Gottesfürchtigen sind in dieser Umgebung mit dabei. Was soll damit vor allem zum Ausdruck kommen? Nun, ich denke, dass es vor allem die erneute Bestätigung von Vers 18 ist, wo Gott gesagt hat, es wird einen Unterschied geben. Ein Unterschied zwischen dem Gottlosen und dem Gottesfürchtigen. Und das macht dieses Bild deutlich. Die einen, die hüpfen freudestrahlend wie die Mastkälber umher, die anderen, die sind wie Staub und Asche auf dem Boden. Ich komme zum Ende und möchte nochmal auf den ersten Advent gehen. Die Adventszeit, die beginnt. Advent, Jesus ist gekommen in eine Welt voller Dunkelheit. Und von dieser Dunkelheit hat auch dieser Text so einiges erzählt, von Gottlosen, von Verächtern, auch von Gottes Gericht. Die Dunkelheit ist dabei nicht nur um uns herum oft. Die, Gott, Die Dunkelheit ist auch oft in uns selbst drin, in unserem Herzen. Überall da, wo in unserem Herzen Egoismus ist und Neid und Streit, wo wir gestresst sind, wo wir unfreundlich sind, wo unser Denken, unsere Worte nicht so sind, wie Gott es haben möchte, sondern von Sünde geprägt sind, da ist Dunkelheit. Und das feiern wir dann im Advent. Wir feiern, dass Jesus als Licht der Welt gekommen ist, um Licht zu bringen in diese Welt und in unsere Herzen, in unser Leben. Und zwar als Sonne der Gerechtigkeit, als Sonne voller Licht und Wärme. Jesus bringt dieses Licht auch in dein Leben, wenn du dich auf ihn einlässt, wenn du mit ihm lebst. Und Jesus ist eben die Sonne der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist das, was wir brauchen. Wir Menschen sind von uns aus nicht gerecht. Wir können nicht gerecht leben, aber Jesus als Licht und Sonne der Gerechtigkeit schenkt uns seine Gerechtigkeit, wenn wir an ihn glauben, weil er gestorben und auferstanden ist. Schenkt er jedem, der an ihn glaubt, diese Gerechtigkeit. Ja, und dieses Bild sagt ja auch, dass diese Sonne der Gerechtigkeit Heil unter ihren Flügeln hat. Bei Jesus ist Heil, ist Rettung. Wir dürfen, wenn wir auf diesen Text aus Malachi blicken, auch im Blick haben, dass es da um das Eigentum ging, das wir sein dürfen. Das Eigentum, das die Gottesfürchtigen sind. Und das sind wir durch Jesus. Es ging um das Erbarmen Gottes, das väterliche Erbarmen. Wie schenkt Gott denn sein Erbarmen? Vor allem durch Jesus. Diese Beschreibung von Jesus als Sonne der Gerechtigkeit mit Heil unter den Flügeln weist schon darauf hin, dass allein bei Jesus das zu finden ist. Und das macht ja das Neue Testament an anderer Stelle noch deutlicher, wenn es zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, das sagt Jesus, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Allein in Jesus schenkt Gott Erbarmen. Allein in Jesus ist Licht der Gerechtigkeit. Und so ist Jesus, dessen Ankunft wir im Advent feiern, der, an dem sich alles entscheidet. Wir feiern im Advent aber auch dieses Zurückblickend und auch das Vorausblickend. Jesus wird wiederkommen und er wird gerecht richten. Und ob dann das Urteil lautet, verbrenne du Gottloser oder freue dich du Gottesfürchtiger, entscheidet sich an Jesus, der gekommen ist. Und so ist die Frage, glaubst du an diesen Jesus, der gekommen ist, dass wir dessen Ankunft wir im Advent feiern? Wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir die Frage stellen, was bringt's? Was bringt's Gott zu dienen? Nun, dieser Text zeigt uns, dass dieses Dienen, dieser Dienst an Jesus Freude bringt. Ausgelassene Freude bringen darf. Dass es bringen darf, dass wir wissen dürfen, wir sind gerecht vor Gott. Wir erleben sein Erbarmen. Und am Ende muss derjenige, der an Jesus glaubt, kein Gericht fürchten, sondern darf wissen, ich darf bei Gott geborgen sein. Und so wünsche ich dir in diesem Sinne einen frohen und gesegneten ersten Advent, eine gesegnete Adventszeit mit Blick auf unseren guten Herrn Jesus. Ich bete nochmal. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass wir lernen und hören dürfen auf dich von dir. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Danke, dass du auch durch diesen Malachi-Text uns aufzeigst, wie du bist und wie Jesus ist, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten, um ihnen Gerechtigkeit und Heil zu bringen. Schenk, dass uns das tief berührt und bewegt, dass in unsere Herzen eindringt und dass wir dann, wenn wir es ergriffen und begriffen haben, voller Freude leben können. Dass diese Freude nach außen dringt und strahlt und wir mutige und freudige Zeugen deines Kommens sein können. So schenk du uns dazu doch deinen wunderbaren Segen. Amen.